Kapitel 89. Die abschließende Darstellung der Spiele Krishnas. Nachdem Arjuna aus dem spirituellen Königreich zurückgekehrt war, das er in Begleitung Krishnas hatte besuchen dürfen, erfüllte ihn tiefste Verwunderung. Er konnte nicht vergessen, wie er, obwohl nur ein gewöhnliches Lebewesen, durch Krishnas Gnade die Gelegenheit bekommen hatte, die spirituelle Welt zu sehen. Und nicht nur das. Es war ihm sogar vergönnt gewesen, mit seinen Augen den ursprünglichen Mahavishnu, die Ursache der materiellen Schöpfung, zu sehen. Es heißt, dass Krishna Vrindavan niemals verlässt. Krishna ist vollkommen in Mathura, vollkommener in Dwaraka und am vollkommensten in Vrindavan. Krishnas Spiele in Dwaraka werden von seiner Erweiterung Vasudev vollführt. Aber dennoch besteht zwischen seiner Vasudev-Erweiterung, die er in Mathura und Dwaraka offenbart, und der ursprünglichen Form Krishnas in Vrindavan kein Unterschied. Wie zu Beginn dieses Buches erklärt wurde, wird Krishna, wenn er erscheint, von all seinen Inkarnationen, vollständigen Teilerweiterungen und Teilen seiner vollständigen Teilerweiterungen begleitet. Einige seiner Spiele werden daher nicht vom ursprünglichen Krishna selbst offenbart, sondern von seinen vielfachen Erweiterungen und vollständigen Inkarnationen. Arjuna war deshalb verwirrt und fragte sich, wie es kam, dass Krishna in die spirituelle Welt zu Karanarnavashai Vishnu ging. Die Fragen in diesem Zusammenhang werden in den Kommentaren von Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ausführlich erörtert. Den Worten Mahavishnus ist zu entnehmen, dass er sich sehr danach sehnte, Krishna zu sehen. Hier könnte sich die folgende Frage erheben: Mahavishnu hatte zweifellos nach Dwaraka gehen müssen, um die Söhne des Brahmana zu entführen. Warum also sah er Krishna nicht in Dwaraka? Eine mögliche Antwort ist, dass Krishna nicht einmal von Mahavishnu, der im Ozean der Ursachen in der spirituellen Welt liegt, gesehen werden kann, solange es Krishna ihm nicht erlaubt. So kam es, dass Mahavishnu nacheinander alle Söhne des Brahmana gleich nach ihrer Geburt entführte, denn er hoffte, dass Krishna persönlich zu ihm kommen würde, um sie zurückzuholen, und dass er Krishna auf diese Weise würde sehen können. Aber warum ist Mahavishnu dann persönlich nach Dwaraka gegangen, wenn er Krishna dort sowieso nicht sehen konnte? Warum schickte er nicht einfach einen seiner Gefährten, um die Söhne des Brahmana zu entführen? Auf diese Frage lässt sich antworten, dass es sehr schwierig war, in Krishnas Gegenwart den Bewohnern Dwarakas Leid zuzufügen. Deshalb wäre es für keinen von Mahavishnus Gefährten möglich gewesen, die Söhne des Brahmana zu rauben. Und so musste Mahavishnu persönlich kommen, um sie zu holen. In diesem Zusammenhang gibt es eine weitere Frage. Wie kommt es, dass die höchste Persönlichkeit Gottes, die als Brahmanayadeva, der verehrenswerte Herr der Brahmanas, bekannt ist, bereit war, einem Brahmana nacheinander alle 9 Söhne fortzunehmen und ihn dadurch in so großes Leid zu stürzen? Die Antwort lautet, dass sich Mahavishnu so sehr danach sehnte, Krishna zu sehen, dass er sich nicht einmal scheute, einem Brahmana Kummer zu bereiten. Obwohl es eigentlich unzulässig ist, einem Brahmana Leid zuzufügen, war Sri Vishnu bereit, alles zu tun, um Krishna zu sehen. So sehr sehnte er sich nach ihm. Er sah voraus, dass der Brahmana jedes Mal, wenn er einen Sohn verlor, zum Palasttor gehen und dem König vorwerfen würde, dass er die Brahmanas nicht beschützen könne und deshalb ungeeignet sei, auf dem Königsthron zu sitzen. Es war also Mahavishnus Plan, dass der Brahmana die Kshatriyas und Krishna anklagen würde, so dass Krishna verpflichtet wäre, zu ihm zu kommen und die Söhne des Brahmana zurückzuholen. Aus der obigen Aussage ergibt sich eine weitere Frage. Wenn Mahavishnu Krishna nicht sehen kann, wieso war Krishna dann am Ende verpflichtet, zu Mahavishnu zu gehen, um die Söhne des Brahmana zurückzuholen? Die Antwort ist, dass Krishna im Grunde nicht wegen der Söhne des Brahmana zu Mahavishnu fuhr, sondern nur um Arjunas Willen. Arjuna war nämlich entschlossen gewesen, sich ins Feuer zu stürzen, um sich das Leben zu nehmen. Doch weil Krishnas Freundschaft mit Arjuna so eng war, hatte ihn Krishna um alles in der Welt beschützen wollen. Arjuna jedoch hätte seinen Entschluss nicht geändert, wenn die Söhne des Brahmana nicht wieder erschienen wären. Deshalb hatte ihm Krishna versprochen: Ich werde die Söhne des Brahmana zurückholen. Versuche nicht, dir das Leben zu nehmen. Wenn sich Sri Krishna nur zu Sri Vishnu begeben hätte, um die Söhne des Brahmana zurückzufordern, hätte er nicht gewartet, bis alle 9 Söhne verschwunden waren. Doch als schließlich auch der 9. Sohn von Mahavishnu geholt wurde und Arjuna wegen seines Versprechens, das er nicht hatte halten können, ins Feuer gehen wollte, entschloss sich Krishna angesichts der ernsten Situation, mit Arjuna Mahavishnu aufzusuchen. Es heißt, dass Arjuna eine ermächtigte Inkarnation Naranarayans ist. Er wird manchmal sogar Naranarayan genannt. Die Naranarayan-Inkarnation ist ebenfalls eine vollständige Erweiterung Sri Vishnus. Daher muss Arjuna, als er mit Sri Krishna Mahavishnu besuchte, dies in seiner Eigenschaft als Naranarayan getan haben. Ähnlich wie Krishna in seinem Aspekt als Vasudev handelte, als er seine Spiele in Dwaraka offenbarte. Nach seinem Besuch in der spirituellen Welt kam Arjuna zu dem Schluss, dass jegliche Art des Reichtums, den man in der materiellen oder spirituellen Welt besitzen kann, nichts anderes als ein Geschenk Sri Krishnas ist. Sri Krishna manifestiert sich in den verschiedenen Formen, die in Vishnu-Tattva und Jiva-Tattva unterteilt werden. Das Vishnu-Tattva wird auch als Shvangsa bezeichnet und das Jiva-Tattva als Vibhinangsa. Deshalb kann er sich in seinen transzendentalen Spielen ganz nach Wunsch sowohl als Shvangsa als auch als Vibhinangsa-Erweiterung manifestieren und dennoch bleibt er immer die ursprüngliche höchste Persönlichkeit Gottes. Die Beschreibung der transzendentalen Spiele Krishnas wird im 90. Kapitel des 10. Kantos des Srimad Bhagavatam abgeschlossen. Mit diesem Kapitel wollte Shukadev Goswami beschreiben, wie Krishna glücklich und in aller Vollkommenheit in Dwaraka lebte. Krishnas Vollkommenheit, der Stärke, wurde bereits in seinen vielen Spielen offenbart. Und in der Folge soll beschrieben werden, wie das Leben in Dwaraka Krishnas Vollkommenheit des Reichtums und der Schönheit entfaltete. In der materiellen Welt, die nur eine verzerrte Spiegelung der spirituellen Welt ist, gelten Reichtum und Schönheit als die bedeutendsten aller Vollkommenheiten. Und während Krishna daher als höchste Persönlichkeit Gottes auf der Erde weilte, fanden seine Vollkommenheiten des Reichtums und der Schönheit in allen 3 Welten nicht ihresgleichen. Krishna erfreute sich der Gemeinschaft von 16.000 schönen Frauen und was sehr bedeutsam ist, er war ihr einziger Gemahl. In diesem Zusammenhang wird besonders hervorgehoben, dass er der einzige Gemahl von 16.000 Königinnen war. Natürlich ist es bereits einige Male vorgekommen, dass ein mächtiger König hunderte von Königinnen besaß. Doch obwohl ein solcher König der einzige Ehemann so vieler Frauen war, konnte er niemals mit ihnen allen zur gleichen Zeit zusammen sein. Krishna jedoch erfreute sich all seiner 16.000 Frauen gleichzeitig. Man könnte einwenden, auch Yogis seien fähig, ihren Körper zu vervielfältigen. Die Erweiterungen der Yogis und die Sri Krishnas sind jedoch keineswegs von gleicher Art. Krishna wird auch Yogeshwara, der Meister aller Yogis, genannt. In den vedischen Schriften wird beschrieben, dass sich der Yogi Sauparimuni in 8 Formen erweitern konnte. Solche Erweiterungen sind jedoch mit den Erweiterungen beim Fernsehen zu vergleichen. Das Fernsehbild wird von millionenfachen Erweiterungen wiedergegeben. Doch diese Erweiterungen können sich niemals unabhängig voneinander bewegen. Sie sind lediglich Abbilder des ursprünglichen Bildes und können sich deshalb auch nur so bewegen wie das ursprüngliche Bild. Krishnas Erweiterungen dagegen sind nicht materiell, wie die beim Fernsehen oder wie die eines Yogis. Narada sah daher bei seinem Besuch in Krishnas Palästen, dass Krishna in seinen verschiedenen Erweiterungen in jedem einzelnen Palast etwas anderes tat. Es wird auch beschrieben, dass Krishna in Dwaraka als der Gemahl der Glücksgöttin lebte. Königin Rukmini ist die Göttin des Glücks und die anderen Königinnen sind ihre Erweiterungen. So lebte Krishna als Oberhaupt der Vrishni-Dynastie in aller Pracht mit der Glücksgöttin zusammen. Die Königinnen Krishnas werden als ewig jugendlich und schön beschrieben. Obwohl Krishna bereits Enkel und Urenkel hatte, sahen weder er noch seine Königinnen älter aus als 16 bis 20 Jahre. Die jungen Königinnen waren so schön, dass sie, wenn sie sich bewegten, den Blitzen glichen, die am Himmel aufleuchteten. Sie trugen stets erlesensten Schmuck und feinste Gewänder und widmeten sich Vergnügungen wie Tanzen, Singen und dem Ballspielen auf den Dächern ihrer Paläste. Das Tanzen und Tennisspielen der Mädchen in der materiellen Welt ist also eine verzerrte Spiegelung der ursprünglichen Spiele der ursprünglichen Persönlichkeit Gottes Krishna und seiner Frauen. Auf den Alleen und Straßen Dwarakas bewegten sich ständig zahlreiche Elefanten, Pferde, Wagen und Fußsoldaten. Wenn Elefanten Arbeiten verrichten müssen, gibt man ihnen alkoholische Getränke, und es heißt, dass die Elefanten in Dwaraka so viel Alkohol bekamen, dass sie große Mengen davon auf den Straßen versprühten und trotzdem immer noch trunken durch die Stadt zogen. Die Fußsoldaten, die die Straßen entlang schritten, trugen prachtvollen Goldschmuck, und auf den Straßen der Stadt verkehrten goldene Pferdekutschen. Wohin das Auge auch blickte, man sah überall Parkanlagen und Gärten voller Bäume und Sträucher, die mit Früchten und Blüten beladen waren. Weil überall so viele herrliche Obst- und Blütenbäume standen, schlossen sich die lieblich zwitschernden Vögel und die summenden Hummeln zu einem wohlklingenden Konzert zusammen. So entfaltete die Stadt Dwaraka alle Herrlichkeiten in Vollkommenheit. Die Helden der Yadu-Dynastie betrachten sich als die glücklichsten Bewohner der Stadt. Und tatsächlich kamen sie in den Genuss aller transzendentalen Vorzüge. In dieser wundervollen Stadt Dwaraka befanden sich alle 16.000 Paläste der Königinnen Krishnas. Und Sri Krishna, der höchste ewige Genießer all dieser Reichtümer, hatte sich in 16.000 Formen erweitert, um sich in all den Palästen gleichzeitig den verschiedensten Familienangelegenheiten zu widmen. Zu jedem Palast gehörten prächtig gestaltete Gärten und Teiche. Das kristallklare Wasser der Teiche trug viele blühende Lotusblumen von verschiedener Farbe, blaue, gelbe, rote und weiße, und ihr safranfarbener Blütenstaub wurde von den sanft wehenden Lüften überall hingetragen. In allen Teichen tummelten sich zierliche Schwäne, Enten und Kraniche, die von Zeit zu Zeit wohlklingende Laute von sich gaben. Hin und wieder begaben sich Krishna und seine Frauen in die Seen oder auch in die Flüsse und vergnügten sich beim Schwimmen in aller Fröhlichkeit. Dabei geschah es manchmal, dass die Frauen, die allesamt Glücksgöttinnen waren, Krishna mitten im Wasser während des Schwimmens oder beim Baden umarmten, worauf das zinnoberrote Kunkuma-Puder, das die Schönheit ihrer Brüste hervorhob, die Brust des Herrn schmückte. Die Unpersönlichkeitsphilosophen würden es niemals wagen, auch nur daran zu denken, dass es in der spirituellen Welt eine solche Vielfalt des Genießens gibt. Um den wirklich ewig glückseligen Genuss in der spirituellen Welt zu offenbaren, kam Sri Krishna auf diesen Planeten herab und zeigte, dass es in der spirituellen Welt an solchen Lebensfreuden durchaus nicht mangelt. Der Unterschied besteht nur darin, dass solche Freuden in der spirituellen Welt ewige, niemals endende Erlebnisse darstellen, wohingegen sie in der materiellen Welt bloß flüchtige, verzerrte Spiegelungen sind. Wenn sich Sri Krishna seiner genussreichen Spiele erfreute, priesen ihn die Gandharvas und die berufsmäßigen Musiker mit wohlklingenden Konzerten, die von Mitrangas, Trommeln, Kesselpauken, Saiteninstrumenten und Messinghörnern begleitet wurden. Und so entfaltete sich die ganze Szene zu einem großen Freudenfest. In ihrer fröhlichen Ausgelassenheit bespritzten die Königinnen Krishna manchmal mit einer Art von Wasserspritze, und Krishna vergalt es ihnen auf die gleiche Weise. Als sich Krishna und die Königinnen mit solchen Spielen vergnügten, sah es aus, als ob sich der himmlische König Yaksharaj mit seinen vielen Frauen vergnügte. Yaksharaj ist auch als Kovera bekannt und gilt als der Schatzmeister des himmlischen Königreiches. Als Krishnas Frauen auf diese Weise völlig durchnässt wurden, erhöhte sich die Schönheit ihrer Brüste und Schenkel um ein Tausendfaches. Und ihr langes Haar öffnete sich und fiel nieder, um jene Körperteile zu zieren. Auch die prächtigen Blumen, die in ihrem Haar steckten, fielen herunter. Und weil die Königinnen so taten, als ärgerten sie sich darüber, dass der Herr sie mit Wasser bespritzte, näherten sie sich Krishna unter dem Vorwand, ihm die Wasserspritze wegnehmen zu wollen. Diese Versuche führten zu einer Situation, in der der Herr die Königinnen, die ihm nur allzu gern näher kamen, in die Arme schließen konnte. Während Sri Krishna seine Frauen umarmte, spürten sie auf ihren Lippen ein deutliches Zeichen inniger Liebe, und dies erzeugte eine Stimmung spiritueller Glückseligkeit. Wenn die Blumengirlande des Herrn die Brüste der Königinnen berührte, wurden sie am ganzen Körper mit safrangelber Farbe bedeckt. Bei ihren himmlischen Spielen vergaßen sich die Königinnen völlig, und ihr geöffnetes Haar glich den anmutigen Wellen eines Flusses. Wenn die Königinnen den Körper Krishnas mit Wasser bespritzten oder Krishna die Körper der Königinnen, war es, als vergnüge sich ein Elefantenbulle mit vielen Elefantenkühen in einem See. Hatten sich Krishna und die Königinnen schließlich nach Herzenslust miteinander vergnügt, stiegen sie aus dem Wasser und ließen ihre nassen, kostbaren Gewänder zurück, die sich die berufsmäßigen Sänger und Tänzer nehmen durften. Diese Sänger und Tänzer hatten kein anderes Einkommen als die wertvollen Gewänder und Schmuckstücke, die ihnen bei solchen Anlässen von den Königinnen und Königen überlassen wurde. Zur damaligen Zeit bestand ein solch gutes Gesellschaftssystem, dass es niemandem in seiner gesellschaftlichen Stellung als Brahmana, Kshatriya, Vaishya oder Shudra schwerfiel, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Es gab auch keinen Wettstreit zwischen den einzelnen Teilen der Gesellschaft. Ursprünglich war das Kastensystem so eingerichtet, dass eine Menschengruppe, die einer bestimmten Tätigkeit nachging, nicht mit einer anderen Menschengruppe, die andere Pflichten besaß, in Konkurrenzkampf trat. Auf diese Weise pflegte sich Sri Krishna der Gemeinschaft seiner 16.000 Frauen zu erfreuen. Gottgeweihte, die die höchste Persönlichkeit Gottes in der ehelichen Beziehung lieben wollen, erhalten die Stellung, wo sie Krishnas Gemahlinnen werden, und Krishna seinerseits bindet sie durch sein gütiges Verhalten für immer an sich. Krishnas Verhalten gegenüber seinen Frauen, seine Bewegungen, seine Gespräche mit ihnen, sein Lächeln, seine Umarmungen und die anderen Formen des Austausches, die wie die eines liebevollen Gatten waren, banden sie immer stark an Krishna. Das ist die höchste Vollkommenheit des Lebens. Wenn jemand mit Krishna verbunden ist, so muss er als befreit betrachtet werden, und sein Leben ist ein Erfolg. Wenn ein Gottgeweihter Krishna mit seinem ganzen Herzen und seiner ganzen Seele liebt, so erwidert Krishna diese Gefühle auf eine solche Weise, dass sich die Zuneigung des Gottgeweihten niemals von ihm abwendet. Die Beziehung, die Krishna und seine Geweihten verbindet, ist so anziehend, dass die Gottgeweihten an nichts anderes mehr denken können als an Krishna. Für alle Königinnen war Krishna das einzige Ziel der Verehrung. Sie weilten in Gedanken ständig bei Krishna, der lotusäugigen und wunderschön schwärzlichen Persönlichkeit Gottes. Wenn sie an Krishna dachten, verharrten sie manchmal in tiefem Schweigen und manchmal in der Ekstase der Bhav und Anubhav sprachen sie wie im Wahnsinn. Manchmal sprachen sie sogar in Krishnas Gegenwart offen über die Spiele, an denen sie sich gemeinsam mit ihm in einem See oder einem Fluss erfreut hatten. Einige dieser Gespräche seien im Folgenden wiedergegeben. Eine Königin sagte zu dem Vogel Kurari: »Meine liebe Kurari, nun ist es bereits später Abend. Jeder schläft. Die ganze Welt ist nun ruhig und friedlich. Um diese Zeit schläft die höchste Persönlichkeit Gottes, obwohl sein Wissen jederzeit unbeeinträchtigt bleibt. Warum aber schläfst du nicht? Warum klagst du die ganze Nacht hindurch?« »Meine liebe Freundin, fühlst du dich etwa auch zu den Lotusaugen der höchsten Persönlichkeit Gottes hingezogen, genau wie ich? Und zu seinem lieblichen Lächeln und seinen süßen Worten? Zehrt die berückende Art der höchsten Persönlichkeit Gottes ebenso an deinem Herzen wie an meinem? Hey, Chakravaki, warum hältst du deine Augen geschlossen? Suchst du nach deinem Gatten, der vielleicht in die Fremde gezogen ist? Warum klagst du so mitleiderregend? Oh weh, du scheinst wirklich sehr traurig zu sein. Oder sollte es wahr sein, dass auch du eine ewige Dienerin der höchsten Persönlichkeit Gottes werden möchtest? Ich glaube, du sehnst dich danach, eine Blumengirlande auf die Lotusfüße des Herrn zu legen und sie danach auf deinem Haupt zu tragen. Oh, mein lieber Ozean, warum tost du Tag und Nacht? Willst du nicht schlafen gehen? Du leidest wohl unter Schlaflosigkeit. Oder wenn ich mich nicht irre, dann hat dir mein liebster Shyamasundara geschickt, deinen Ernst und deine Kraft der Geduld fortgenommen, die sonst deine natürlichen Eigenschaften sind. Stimmt es, dass du aus diesem Grunde ebenso an Schlaflosigkeit leidest wie ich? Ja, ich muss zugeben, dass es kein Mittel gegen diese Krankheit gibt. Mein lieber Mondgott, ich glaube, du bist von einer ernsthaften Schwindsucht befallen worden. Aus diesem Grunde wirst du von Tag zu Tag dünner. O mein Herr, du bist bereits so schwach, dass deine blassen Strahlen nicht mehr die Kraft haben, die Dunkelheit der Nacht zu vertreiben. Oder bist auch du genau wie ich von den geheimnisvoll süßen Worten Shyamasundaras, meines Herrn, überwältigt worden? Bist du vielleicht aus Sehnsucht nach ihm so fahl geworden? O Wind aus dem Himalaya, was habe ich dir getan, dass du so darauf bedacht bist, mich zu quälen, indem du in mir das Verlangen wächst, mit Krishna zusammen zu sein? Weißt du nicht, dass mich die Schwindeleien der Persönlichkeit Gottes bereits zutiefst verwundet haben? Mein lieber Himalaya-Wind, bitte wisse, dass ich bereits schwer geprüft bin. Du brauchst mir nicht noch mehr weh zu tun. Meine liebe, schöne Wolke, die Farbe deines herrlichen Körpers gleicht genau der Körpertönung meines liebsten Shyamasundara. Ich glaube daher, dass du meinem Herrn, dem Oberhaupt der Yadu-Dynastie, sehr lieb bist. Und weil er dich so lieb hat, bist du, genau wie ich, in Meditation über ihn vertieft. Ich kann es dir nachfühlen, dass dein Herz voller Sehnsucht nach Shyamasundara ist. Dir scheint sehr daran gelegen zu sein, ihn zu sehen, und ich kann erkennen, dass dir einzig aus diesem Grunde Tränen aus den Augen rollen. Und so geht es auch mir. Meine liebe schwarze Wolke, lass uns offen eingestehen, eine vertrauliche Beziehung zu Shyamasundara zu erlangen, bedeutet, nichts als unnötige Sorgen auf sich zu nehmen. Sonst nämlich säßen wir gemütlich zu Hause. Gewöhnlich lässt der Kuckuck am Ende der Nacht oder früh am Morgen seinen Ruf ertönen. Wenn die Königinnen am Ende der Nacht die Rufe des Kuckucks wahrnahmen, sagten sie: »Lieber Kuckuck, deine Stimme klingt gar lieblich. So wie du deine süße Stimme erklingen lässt, erinnern wir uns an Shyamasundara, denn deine Stimme klingt genau wie seine. Wir müssen offen gestehen, dass deine Stimme von Nektar erfüllt ist. Sie ist so belebend, dass sie fähig ist, denen das Leben zurückzugeben, die schon fast tot sind aufgrund der Trennung von ihrem liebsten Freund. Wir sind dir deshalb sehr zu Dank verpflichtet. Bitte lass uns wissen, wie wir dich begrüßen können und was wir für dich tun können.« So fuhren die Königinnen fort zu sprechen, und sie wandten sich sogar an das Gebirge.
Lieber Berg, du bist sehr großmütig.
Nur durch dein Gewicht wird die Erdoberfläche zusammengehalten. Und weil du deine Pflichten sehr gewissenhaft versiehst, denkst du nicht daran, dich zu bewegen. Weil du so gewichtig bist, bewegst du dich niemals hin und her. Ja, du sprichst nicht mal ein Wort. Vielmehr scheinst du stets tief in Gedanken versunken zu sein. Vielleicht sinnst du immer über etwas sehr Ernstes und Wichtiges nach. Doch wir können uns gut denken, womit sich deine Gedanken beschäftigen. Sicherlich denkst du darüber nach, wie du die Lotusfüße Shyamasundaras auf deinen hohen Gipfel setzen kannst. Ebenso wie auch wir seine Lotusfüße auf unsere hohen Brüste setzen wollen. Liebe ausgetrocknete Flüsse, wir wissen, dass jetzt der Sommer gekommen ist und dass deshalb eure Läufe ausgetrocknet sind und kein Wasser mit sich führen. Und weil euer Wasser verdunstet ist, schmücken euch auch keine blühenden Lotusblumen mehr. Ihr seht gegenwärtig sehr unscheinbar und dünn aus, und daran können wir erkennen, dass es euch ähnlich ergeht wie uns. Wir haben alles verloren, weil wir von Shyamasundara getrennt sind, und es ist uns nicht mehr vergönnt, seine wohltuenden Worte zu hören. Unsere Herzen arbeiten nicht mehr richtig, und deshalb sind auch wir dünn und hager geworden. So sind wir zum Schluss gekommen, dass es euch nicht anders geht als uns. Ihr seid nur deshalb so dünn und schwach, weil ihr von eurem Gemahl, dem Ozean, kein Wasser mehr durch die Wolken bekommt. Das Beispiel, das die Königinnen anführten, ist sehr zutreffend. Wenn der Ozean aufhört, die Flüsse durch die Wolken mit Wasser zu versorgen, trocknen die Flüsse aus. Der Ozean gilt als der Gemahl des Flusses und muss ihn daher versorgen. Wenn eine Frau von ihrem Ehemann nicht mit den Lebensnotwendigkeiten versorgt wird, versiegt ihre Ausstrahlung, ebenso wie ein Fluss im Sommer austrocknet. Eine Königin wandte sich mit folgenden Worten an einen Schwan. »Lieber Schwan, bitte komm her zu mir. Komm nur. Du bist mir willkommen. Setz dich doch bitte nieder und nimm ein wenig Milch zu dir.« »Lieber Schwan, kannst du mir sagen, ob du eine Botschaft von Shyamasundara für mich hast? Ich glaube nämlich, dass du sein Bote bist. Wenn du irgendwelche Nachrichten von ihm besitzt, dann verrate sie mir bitte. Unser Shyamasundara ist immer sehr eigenwillig. Er gerät niemals unter jemandes Herrschaft. Keiner von uns ist es gelungen, ihn zu beherrschen. Und so möchten wir dich fragen, wie es ihm geht. Ich muss dir sagen, dass Shyamasundara sehr wankelmütig ist. Seine Freundschaft ist nie von Dauer. Schon beim kleinsten Anlass zerbricht sie. Aber könntest du mir gütigerweise erklären, aus welchem Grund er so herzlos zu mir ist? Früher versicherte er mir, ich allein sei seine liebste Frau. Erinnert er sich noch daran? Doch auf jeden Fall bist du mir willkommen. Bitte nimm doch Platz. Ich kann unmöglich deine Bitte erfüllen, zu Shyamasundara zu gehen. Wenn ich ihm so gleichgültig bin, warum sollte ich dann in ihn vernarrt sein? Es tut mir sehr leid, aber ich muss dir sagen, dass du der Bote einer hartherzigen Seele geworden bist. Auch wenn du mich noch so sehr bittest, zu ihm zu gehen, werde ich es nicht tun. Doch höre ich recht? Du sagst, er werde zu mir kommen? Will er hierher kommen, um meine lang gehegte Sehnsucht nach ihm zu stillen? Nun gut, du kannst ihn hierher holen. Aber bringe nicht seine Liebste, die Glücksgöttin, mit. Denkst du, er könne sich nicht einmal einen Augenblick lang von ihr trennen? Kann er nicht allein ohne Lakshmi hierher kommen? Seine Art, sich zu benehmen, bekümmert mich sehr. Bedeutet dies etwa, dass Shyamasundara ohne Lakshmi nicht glücklich sein kann? Kann er mit keiner anderen Gemahlin glücklich sein? Bedeutet dies, dass die Glücksgöttin einen Ozean der Liebe für ihn empfindet und dass sich keine von uns mit ihr messen kann? Alle Frauen Sri Krishnas waren völlig in Gedanken an ihn vertieft. Krishna ist auch als Yogeshwara, der Meister aller Yogis, bekannt, und alle Frauen Krishnas in Dwaraka trugen diesen Yogeshwara in ihrem Herzen. Statt zu versuchen, ein Meister aller mystischen Yogakräfte zu werden, ist es besser, einfach den höchsten Yogeshwara, Krishna, in seinem Herzen zu tragen. Auf diese Weise wird das Leben vollkommen und man kann sehr leicht in das Königreich Gottes gelangen. Man muss wissen, dass die Königinnen, die mit Krishna in Dwaraka lebten, in ihren vorangegangenen Leben große Gottgeweihte gewesen waren, die sich gewünscht hatten, eine eheliche Liebesbeziehung zu Krishna zu haben. Deshalb wurde ihnen die Gunst gewährt, Krishnas Frauen zu werden und sich einer ständigen Liebesbeziehung zu ihm zu erfreuen. Schließlich wurden sie alle auf die Vaikuntha-Planeten erhoben. Die höchste absolute Wahrheit, die Persönlichkeit Gottes, ist niemals unpersönlich. Alle vedischen Schriften preisen ihre mannigfachen transzendentalen Taten und Spiele. Deshalb heißt es, dass in den Veden und im Ramayana ausschließlich die Taten des Herrn geschildert werden. In allen vedischen Schriften wird sein Ruhm besungen. Wenn Menschen, die ein weiches Herz besitzen, wie zum Beispiel Frauen, von den transzendentalen Spielen Sri Krishnas hören, fühlen sie sich unvermittelt zu ihm hingezogen. Deshalb fühlen sich auch empfindsame Frauen und Mädchen sehr leicht zur Bewegung für Krishna-Bewusstsein hingezogen. Und wer sich der Bewegung für Krishna-Bewusstsein zuwendet und sich bemüht, immer auf der Ebene dieses Bewusstseins zu bleiben, erlangt ganz sicher die höchste Befreiung und kehrt zu Krishna nach Goloka Vrindavan zurück. Wenn man allein schon durch das Entwickeln von Krishna-Bewusstsein in die spirituelle Welt erhoben wird, dann können wir uns vorstellen, wie glücklich und gesegnet die Königinnen Sri Krishnas gewesen sein müssen, die mit dem Herrn persönlich sprechen und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen konnten. Niemand kann das Glück der Frauen Sri Krishnas auch nur annähernd beschreiben. Sie umsorgten ihn persönlich, indem sie ihm die verschiedensten transzendentalen Dienste darbrachten. Sie halfen ihm beim Baden, brachten ihm Speisen, erfreuten ihn und dienten ihm in jeder Hinsicht. Es gibt also niemanden, dessen Entsagungen sich mit dem Dienst der Königinnen von Dwaraka vergleichen ließen. Shukadev Goswami erklärte Maharaj Parikshit, dass es keine Methode der Selbstverwirklichung gebe, die sich mit den Entsagungen und Bußen der Königinnen von Dwaraka vergleichen ließe. Das Ziel aller Arten der Selbstverwirklichung ist eines: Krishna. Obwohl deshalb die Beziehung zwischen den Königinnen und Krishna wie die gewöhnliche Beziehung zwischen Mann und Frau erscheinen mag, ist das Wichtigste, was man beobachten muss, die Anhaftung der Königinnen an Krishna. Der Sinn aller Vorgänge der Entsagung und Buße besteht darin, sich von der materiellen Welt loszulösen und seine Zuneigung zu Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, zu vergrößern. Krishna ist die Zuflucht aller, die auf dem Pfad der Selbstverwirklichung voranschreiten. Als das vollkommene Beispiel eines Haushälters lebte Krishna mit seinen Frauen zusammen und führte die vedischen Rituale durch, nur um den weniger intelligenten Menschen zu zeigen, dass der höchste Herr niemals unpersönlich ist. Krishna lebte in aller Pracht im Kreis seiner Frau und seiner Kinder. Genau wie eine gewöhnliche bedingte Seele, nur um den Seelen, die wirklich bedingt sind, ein Beispiel dafür zu geben, dass man durchaus ein Familienleben führen kann, solange Krishna der Mittelpunkt ist. Die Mitglieder der Yadu-Dynastie zum Beispiel lebten in Krishnas Familie und Krishna war der Mittelpunkt all ihrer Tätigkeiten. Es ist wichtiger, seine Anhaftung an Krishna zu vergrößern, als sich Entsagungen aufzuerlegen. Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist für eben diesen Zweck bestimmt. Wir predigen auf der Grundlage des Prinzips, dass es nicht wichtig ist, ob man Sannyasi oder Grehasta ist. Wichtig ist nur, dass man seine Zuneigung zu Krishna vergrößert. Dann ist das Leben erfolgreich. Wenn man dem Beispiel Sri Krishnas folgt, kann man im Kreis seiner Familie oder auch innerhalb der Gesellschaft und der Nation leben, aber nicht zum Zweck der Sinnenbefriedigung, sondern um Krishna zu erkennen, indem man seine Zuneigung zu ihm vergrößert. Es gibt vier Prinzipien auf dem Weg des Aufstiegs vom bedingten Leben zum Leben der Befreiung. Dharma, Artha, Karma und Moksha. Religion, wirtschaftliche Entwicklung, Sinnenbefriedigung und Befreiung. Wenn man ein Familienleben führt, kann man diese vier Prinzipien des Erfolgs gleichzeitig erlangen, indem man dem Beispiel von Sri Krishnas Familienmitgliedern folgt und Krishna zum Mittelpunkt aller Tätigkeiten macht. Wie wir bereits wissen, hatte Krishna 16.108 Frauen. Sie alle waren erhabene, befreite Seelen, und unter ihnen nahm Königin Rukmini den ersten Rang ein. Nach Rukmini gab es 7 weitere vorrangige Frauen, und die Namen ihrer Söhne sind bereits genannt worden. Krishna hatte nicht nur von jeder seiner 8 Hauptfrauen 10 Kinder, sondern auch von jeder der übrigen Königinnen. Insgesamt belief sich also die Zahl von Krishnas Söhnen auf 10 mal 16.108. Es sollte uns nicht verwundern, dass Krishna so viele Söhne hatte. Wir müssen stets bedenken, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist und unbegrenzte Energien besitzt. Er erklärt, dass alle Lebewesen seine Söhne sind. Selbst wenn er also 16 Millionen Söhne gehabt hätte, die persönlich mit ihm verwandt gewesen wären, bestände kein Grund zur Verwunderung. Unter Krishnas Söhnen, die alle sehr kräftig und machtvoll waren, befanden sich 18 Maharathas. Die Maharathas konnten es allein mit Tausenden von Soldaten, Streitwagen, berittenen Soldaten und Elefanten aufnehmen. Der Ruhm dieser 18 Söhne war weithin bekannt und wird in praktisch allen vedischen Schriften beschrieben. Ihre Namen sind Pradyumna, Aniruddha, Diptiman, Banu, Samba, Madhu, Brihadbanu, Chitrabanu, Vrika, Aruna, Pushkara, Vidabahu, Shrutadev, Sunandan, Chitrabahu, Virupa, Kavi und Nyagrodha. Von diesen 18 Maharatha-Söhnen Krishnas gilt Pradyumna als der vortrefflichste. Pradyumna war der älteste Sohn Rukminis und er hatte alle Vorzüge seines einzigartigen Vaters Sri Krishna geerbt. Er heiratete die Tochter Rukmis, seines Onkels mütterlicherseits. Und aus dieser Verbindung ging Aniruddha, der Sohn Pradyumnas, hervor. Aniruddha war so machtvoll, dass er gegen 10.000 Elefanten kämpfen konnte. Er heiratete die Enkelin Rukmis, des Bruders seiner Großmutter Rukmini. Als Vetter und Cousine dieses Grades waren beide nur entfernt miteinander verwandt, und eine solche Heirat war zur damaligen Zeit nicht ungewöhnlich. Aniruddha hatte einen Sohn namens Vajra. Als die ganze Yadu-Dynastie durch den Fluch eines Brahmana vernichtet wurde, war Vajra der einzige Überlebende. Vajra hatte einen Sohn namens Pratibahu, dessen Sohn Subahu war. Subahus Sohn hieß Shantasena und der Sohn Shantasenas hieß Shatasena. Shukadev Goswami berichtet, dass alle Angehörigen der Yadu-Dynastie viele Kinder hatten. Genau wie Krishna zahlreiche Söhne, Enkel und Urenkel hatte, so hatte auch jeder der oben genannten Könige eine große Anzahl von Nachkommen und Verwandten. Die Könige der Yadus hatten nicht nur sehr viele Kinder, sondern sie waren auch außerordentlich reich und begütert. Und kein einziger von ihnen war schwach oder kurzlebig. Alle Mitglieder der Yadu-Dynastie waren treue Geweihte der brahminischen Kultur. Es ist die Pflicht der Kshatriya-Könige, die brahminische Kultur aufrechtzuerhalten und die qualifizierten Brahmanas zu beschützen. Und alle Könige der Yadu-Dynastie versahen ihre Pflichten in bester Weise. Die Angehörigen der Yadu-Dynastie waren so zahlreich, dass es selbst dann noch schwierig wäre, sie alle zu beschreiben, wenn man eine Lebensdauer von vielen tausend Jahren hätte. Srila Shukadev Goswami sagte zu Maharaj Parikshit, er habe aus verlässlichen Quellen erfahren, dass allein zur Schulung der Kinder der Yadu-Dynastie nicht weniger als 38.800.000 Lehrer oder Acharya benötigt wurden. Wenn man bedenkt, dass schon so viele Lehrer vonnöten waren, um die Kinder der Yadus auszubilden, kann man sich einen Begriff davon machen, wie gewaltig die Zahl aller Familienangehörigen gewesen sein muss. Was die Größe ihrer Streitkräfte anbelangt, so heißt es, dass allein König Ugrasenas persönliche Leibwache aus 10 Billiarden Soldaten bestand. Bevor Sri Krishna in unserem Universum erschien, hatten viele Schlachten zwischen den Halbgöttern und den Dämonen stattgefunden. In den Kämpfen starben viele Dämonen, die später die Gelegenheit erhielten, in hohen Königsfamilien auf der Erde geboren zu werden. Ihre hohe Stellung als Herrscher machte sie stolz. Und sie hatten nichts anderes im Sinn, als ihre Untertanen zu peinigen. Sri Krishna erschien am Ende des Dwapara-Yuga auf der Erde, um all diese dämonischen Könige zu töten. In der Bhagavad Gita heißt es: Der Herr erscheint, um die Gottgeweihten zu beschützen und die Gottlosen zu vernichten. Als Sri Krishna erschien, wurde er von seinen ewigen Dienern begleitet. Aber dazu waren auch einige der Halbgötter angewiesen worden, auf der Erde zu erscheinen, um Sri Krishna bei seinen transzendentalen Spielen zu unterstützen. Und so wurden sie alle in der Yadu-Dynastie geboren. Die Yadu-Dynastie hatte 101 Familienbände, die in den verschiedenen Teilen des Landes lebten, und die Angehörigen dieser Familien ehrten Sri Krishna auf eine Weise, die seiner göttlichen Stellung entsprach, denn sie alle waren mit Herz und Seele seine Geweihten. Die Angehörigen der Yadu-Dynastie waren alle sehr mächtig, glücklich und wohlhabend. Und sie kannten keine Sorgen. Weil sie bedingungsloses Vertrauen in Krishna hatten und ihm völlig ergeben waren, wurden sie niemals von anderen Königen besiegt. Ihre Liebe zu Krishna war so stark, dass sie bei all ihren Tätigkeiten des Alltags, beim Sitzen, Schlafen, Gehen, Sprechen, sich vergnügen, sich waschen und baden, völlig in Gedanken an Krishna vertieft waren und den körperlichen Notwendigkeiten keine Beachtung schenkten. Das ist das Merkmal eines reinen geweihten Sri Krishnas. Wie ein Mensch, der völlig von einem bestimmten Gedanken in Anspruch genommen wird, zuweilen alle körperlichen Belange vergisst, so sorgten die Yadus nur unbewusst für die Notwendigkeiten des Körpers. Ihre eigentliche Aufmerksamkeit richtete sich ständig auf Krishna. Mechanisch führten sie ihre körperlichen Tätigkeiten aus, während ihr Geist ständig ins Krishna-Bewusstsein versunken war. Srila Shukadev Goswami beschloss, das 90. Kapitel des 10. Kantos des Srimad Bhagavatam, indem er auf 5 herausragende Besonderheiten Sri Krishnas hinwies. Die erste Besonderheit Sri Krishnas wird wie folgt beschrieben. Bis zu Krishnas Erscheinen in der Familie der Yadus war der Fluss des Ganges als das reinste von allem bekannt gewesen. Selbst unreine Dinge konnten gereinigt werden, wenn sie einfach mit dem Wasser des Ganges in Berührung kamen. Diese außergewöhnliche Kraft des Gangeswassers ließ sich auf die Tatsache zurückführen, dass es von der Zehe Sri Vishnus fließt. Als dann aber Sri Krishna, der höchste Vishnu, in der Familie der Yadu-Dynastie erschien und persönlich durch das Königreich der Yadus reiste, wurde durch den vertraulichen Umgang mit ihm die ganze Familie der Yadus nicht nur sehr berühmt, sondern bekam auch eine noch größere reinigende Kraft, als sie dem Gangeswasser innewohnt. Die nächste Besonderheit an Sri Krishnas Erscheinen ist, dass die Gottgeweihten und die Dämonen letzten Endes das gleiche Ergebnis erhielten. Obwohl es so aussah, als habe er die einen beschützt und die anderen vernichtet. Sri Krishna erteilt 5 Arten der Befreiung. Eine davon ist Sayuja Mukti, die Befreiung, bei der man mit dem Höchsten eins wird. Und diese Befreiung ließ er Dämonen wie Kamsa zukommen, wohingegen er den Gopis die Gunst gewährte, mit ihm persönlich zusammen sein zu können. Die Gopis behielten ihre Individualität, um die Gemeinschaft mit Krishna genießen zu können, und Kamsa wurde in das unpersönliche Brahma Jyoti aufgenommen. Mit anderen Worten, Sowohl die Dämonen als auch die Gopis wurden spirituell befreit. Und weil die Dämonen Krishnas Feinde waren und die Gopis seine Freundinnen, wurden die Dämonen getötet und die Gopis beschützt. Die dritte Besonderheit an Sri Krishnas Erscheinen ist die Tatsache, dass die Glücksgöttin, die von Halbgöttern wie Brahma, Indra und Chandra verehrt wird, Krishna unablässig diente, obwohl er die Gopis bevorzugte. Lakshmi, die Glücksgöttin, versuchte ihr Bestes, um die gleiche Ebene wie die Gopis zu erreichen, was ihr jedoch nicht gelang. Dessen ungeachtet blieb sie Krishna ergeben, obwohl sie gewöhnlich nie für lange Zeit am gleichen Ort bleibt, selbst wenn sie von Halbgöttern wie Brahma verehrt wird. Die vierte Besonderheit bei Sri Krishnas Erscheinen betrifft die Herrlichkeit seines Namens. In den vedischen Schriften wird erklärt, dass man, wenn man 1000-mal die Namen Vishnus chantet, den gleichzeitigen Nutzen erfährt, wie wenn man 3-mal den heiligen Namen Rams chantet. Und es genügt, den heiligen Namen Krishnas ein einziges Mal zu chanten, um dasselbe Ergebnis zu erlangen. Das bedeutet also, dass von allen heiligen Namen, der höchsten Persönlichkeit Gottes, einschließlich der Namen Vishnu und Ram, der heilige Name Krishna der mächtigste ist. Die vedischen Schriften betonen deshalb insbesondere das Chanten des heiligen Namens von Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sri Chaitanya führte das Chanten der heiligen Namen Krishnas im gegenwärtigen Zeitalter ein, und dadurch machte er es viel leichter als in anderen Zeitaltern, Befreiung zu erlangen. Mit anderen Worten, Sri Krishna ist vortrefflicher als seine Inkarnationen, obwohl sie alle im gleichen Maße die höchste Persönlichkeit Gottes sind. Die fünfte Besonderheit von Sri Krishnas Erscheinen ist, dass er durch eine einzige Aussage in der Bhagavad Gita das Erhabenste aller religiösen Prinzipien verkündete. Er sagte, dass man alle Prinzipien religiöser Rituale ganz einfach dadurch erfüllen kann, dass man sich ihm ergibt. In den vedischen Schriften werden 20 Arten religiöser Prinzipien erwähnt, von denen jedes einzelne in einer anderen Shastra beschrieben wird. Doch Sri Krishna ist so gütig zu den gefallenen, bedingten Seelen dieses Zeitalters, dass er persönlich erschien, um jeden zu bitten, alle religiösen Rituale aufzugeben und sich ganz einfach ihm zu ergeben. Im Zeitalter des Kali, so heißt es, sind 3/4 der religiösen Prinzipien verloren gegangen. Und auch das noch verbliebene Viertel wird kaum noch eingehalten. Doch durch die Barmherzigkeit Sri Krishnas ist nicht nur diese Lücke des Kali-Yuga vollkommen aufgefüllt worden, sondern auch der Vorgang der Religion ist so einfach gemacht worden, dass es bereits völlig ausreichend ist, Sri Krishna transzendentalen, liebevollen Dienst darzubringen, indem man seine heiligen Namen Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare chantet, um das höchste Ergebnis der Religion zu erhalten, nämlich auf den höchsten Planeten der spirituellen Welt, Goloka Vrindavan, erhoben zu werden. Auf diese Weise kann man sich sehr schnell ein Bild davon machen, wie groß der Nutzen von Sri Krishnas Erscheinen ist. Und man kann sehr leicht verstehen, dass es für Krishna nichts Außergewöhnliches war, als er den Menschen der ganzen Welt durch sein Erscheinen Erleichterung verschaffte. Srila Shukadev Goswami beendet seine Beschreibung der einzigartigen Erhabenheit Sri Krishnas, indem er ihn mit folgenden Worten preist. O Sri Krishna, alle Ehre sei mit dir. Du weilst im Herzen eines jeden als Paramatma. Deshalb bist du auch als Jananivas bekannt, als derjenige, der sich im Herzen eines jeden befindet. Dies wird in der Bhagavad Gita bestätigt. Der höchste Herr weilt in seinem Aspekt als Paramatma im Herzen eines jeden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Krishna keine davon gesonderte Existenz als höchste Persönlichkeit Gottes hat. Die Maya war die Philosophen, anerkennen zwar den alldurchdringenden Aspekt des Parabrahmans. Doch wenn das Parabrahman, der höchste Herr, selbst erscheint, glauben sie, sein Erscheinen unterstehe dem Diktat der materiellen Natur. Weil Krishna als der Sohn Devakis erschien, halten ihn die Mayavadis für ein gewöhnliches Lebewesen, das in der materiellen Welt geboren wird. Shukadev Goswami warnt sie deshalb mit den Worten Devaki Janma Vada, was bedeutet, dass Krishna, obwohl er als der Sohn Devakis berühmt ist, in Wirklichkeit die Überseele, die alldurchdringende höchste Persönlichkeit Gottes ist. Die Gottgeweihten jedoch verstehen die Worte Devaki Janma Vada noch auf eine andere Weise. Sie wissen, dass Krishna eigentlich der Sohn Mutter Yashodas war. Denn obwohl Krishna zuerst als Devakis Sohn erschien, ließ er sich sogleich in die Obhut Mutter Yashodas bringen. So erfreuten sich Mutter Yashoda und Nanda Maharaj voller Glückseligkeit der Kindheitsspiele Krishnas. Dies gab auch Vasudev zu, als er Nanda Maharaj und Mutter Yashoda in Kurukshetra traf. Er erklärte damals, dass Krishna und Balaram in Wirklichkeit die Söhne Mutter Yashodas und Nanda Maharajas seien. Vasudev und Devaki waren nur ihre offiziellen Eltern. Ihre wirklichen Eltern waren Nanda und Yashoda. Deshalb bezeichnete Shukadev Goswami Sri Krishna als Devaki Janma Vada. Dann lobpreist Shukadev Goswami den Herrn als denjenigen, der von der Yaduvara Parishad, der Versammlung der Yadu-Dynastie, geehrt wird, und bezeichnet ihn auch als den Vernichter vieler Dämonen. Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, hätte die Dämonen auch durch seine vielfältigen materiellen Energien töten können, doch er wollte sie lieber persönlich vernichten, um ihnen Erlösung zu gewähren. Krishna hätte nicht persönlich in die materielle Welt herabzukommen brauchen, nur um Dämonen zu töten. Denn schon allein durch seinen Willen hätten Hunderte und Tausende von Dämonen auch ohne sein persönliches Auftreten getötet werden können. Im Grunde erschien er nur für seine reinen Geweihten, zum Beispiel um als Kind mit Mutter Yashoda und Nanda Maharaj zu spielen oder um die Einwohner Dwarakas zu erfreuen. Als Sri Krishna die Dämonen tötete und die Geweihten beschützte, führte er das wahre religiöse Prinzip wieder ein: Liebe zu Gott. Durch das Befolgen der echten religiösen Prinzipien der Liebe zu Gott wurden selbst die Lebewesen, die man als Shtirachara bezeichnet, von aller materiellen Verunreinigung befreit und in das spirituelle Königreich erhoben. Stira bezieht sich auf Bäume und Pflanzen, das heißt auf Lebewesen, die sich nicht bewegen können. Und Chara bezieht sich auf die Tiere, die Lebewesen, die sich bewegen können, vor allem auf die Kühe. Als Krishna gegenwärtig war, erlöste er alle Bäume, Affen und viele andere Tiere und Pflanzen, die ihm begegneten und ihm in Vrindavan oder Dwaraka dienten. Sri Krishna wird insbesondere dafür gepriesen, dass er den Gopis und den Königinnen von Dwaraka Freude schenkte. Shukadev Goswami lobpries Sri Krishna für sein bezauberndes Lächeln, mit dem er nicht nur die Gopis von Vrindavan, sondern auch die Königinnen von Dwaraka in seinen Bann schlug. Der genaue Ausdruck, der in diesem Zusammenhang gebraucht wird, lautet Vardyahan Kamadevam. Krishna entfachte in Vrindavan als Freund vieler Gopis und in Dwaraka als Gemahl vieler Königinnen die begierigen Wünsche seiner Geweihten mit ihm zu genießen. Um Gottes Erkenntnis oder Selbstverwirklichung zu erlangen, muss man sich gewöhnlich für viele Tausende von Jahren schwere Entsagungen und Bußen auferlegen, und erst dann wird es möglich, Gott zu erkennen. Die Gopis und Königinnen von Dwaraka indessen erlangten die höchste Art der Befreiung einfach dadurch, dass sie ihre lustvollen Wünsche steigerten, sich mit Krishna als Freund oder Gemahl zu vergnügen. Sri Krishnas Beziehung zu den Gopis und den Königinnen ist einzigartig in der Geschichte der Selbstverwirklichung. Im Allgemeinen glauben die Menschen, zur Selbstverwirklichung müsse man sich in den Wald oder in die Berge begeben und dort schwere Entsagungen und Bußen auf sich nehmen. Doch die Gopis und die Königinnen erlangten einfach dadurch, dass sie in ehelicher Liebe an Krishna hingen und sich seiner Gemeinschaft in einem scheinbar sinnlichen Leben voller Pracht und Reichtum erfreuten, die höchste Art der Befreiung, die nicht einmal große Weise und Heilige erreichen können. Ebenso erhielten auch die Dämonen, wie Kansa, Dantavakra, Shishupal und so weiter, die höchste Segnung, indem sie in die spirituelle Welt erhoben wurden. Zu Beginn des Srimad Bhagavatam brachte Srila Vyasadev, der höchsten Wahrheit Vasudeva, Krishna, seine achtungsvollen Ehrerbietungen dar. Danach lehrte er seinen Sohn Shukadev Goswami, das Srimad Bhagavatam zu predigen und pries in diesem Zusammenhang den Herrn mit dem Wort Jayati. Den Fußstapfen Srila Vyasadevas, Shukadev Goswamis und aller Acharya der Schülernachfolge folgend, sollte die gesamte Weltbevölkerung Sri Krishna lobpreisen und sich zu ihrem eigenen Wohl der Bewegung für Krishna-Bewusstsein anschließen. Der Vorgang ist einfach und wirksam. Man braucht nur den Mahamantra zu chanten. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sri Chaitanya hat deshalb empfohlen, dass man den Hochs und Tiefs des materiellen Lebens gegenüber gleichgültig sein sollte. Das materielle Leben ist zeitweilig. Und die Hochs und Tiefs kommen und gehen. Wenn sie kommen, sollte man so duldsam wie ein Baum und so demütig und bescheiden wie ein Strohhalm auf der Straße sein. Aber zweifellos muss man fortfahren, sich im Krishna-Bewusstsein zu beschäftigen und den Mahamantra zu chanten. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, die Überseele aller Lebewesen, steigt aus seiner grundlosen Barmherzigkeit in die materielle Welt herab und offenbart in seinen verschiedenen Inkarnationen seine vielfältigen transzendentalen Spiele. Das Hören über die anziehenden Spiele der verschiedenen Inkarnationen Sri Krishnas stellt für die bedingte Seele eine Möglichkeit zur Befreiung dar. Und die unvergleichlich faszinierenden und wunderbaren Taten, die Sri Krishna persönlich vollbrachte, sind sogar noch anziehender, denn Sri Krishna selbst ist allanziehend. Den heiligen Fußstapfen Srila Shukadev Goswamis folgend, haben wir versucht, das Krishna-Buch vorzulegen, damit es von den bedingten Seelen des gegenwärtigen Zeitalters gelesen und gehört werden kann. Wenn man über die transzendentalen Spiele Sri Krishnas hört, wird man mit garantierter Sicherheit Befreiung erlangen und nach Hause, zu Gott zurückkehren. Srila Shukadev Goswami versichert, dass wir nach und nach alle Fesseln materieller Verunreinigung abstreifen, wenn wir über die transzendentalen Spiele und Taten des Herrn hören. Ganz gleich, wer oder was man auch sein mag. Wenn man in die Gemeinschaft Sri Krishnas im transzendentalen Königreich gelangen will, wo das Leben ewig und glückselig ist, dann höre man über Sri Krishnas Spiele und chante den Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Die transzendentalen Spiele Krishnas, der höchsten Persönlichkeit Gottes, sind so mächtig, dass man einfach dadurch, dass man aus dem Krishna-Buch hört, es liest oder sich an seinen Inhalt erinnert, mit Sicherheit in die spirituelle Welt erhoben wird. Was für gewöhnlich nur sehr schwer zu erreichen ist. Die Schilderungen der Spiele Krishnas sind so anziehend, dass sie uns unwillkürlich dazu anregen, sie immer wieder zu studieren. Und je mehr wir die Spiele des Herrn studieren, desto mehr werden wir Anhaftung an ihn gewinnen. Und genau diese Anhaftung an Krishna befähigt uns, in sein Reich, Goloka Vrindavan, erhoben zu werden. Die materielle Welt zu überwinden bedeutet, die strengen Gesetze der materiellen Natur zu überwinden. Dies ist im vorangegangenen Kapitel erklärt worden. Die strengen Gesetze der materiellen Natur können den Fortschritt einer Seele, die sich zur spirituellen Natur hingezogen fühlt, nicht hemmen. Dies wird vom Herrn selbst in der Bhagavad Gita bestätigt, wo es heißt, die strengen Gesetze der materiellen Natur sind sehr schwer zu überwinden. Doch wenn man sich dem Herrn ergibt, kann man die Unwissenheit sehr leicht hinter sich lassen. In der spirituellen Welt hat die materielle Natur keinen Einfluss. Wie uns im zweiten Kanto des Srimad Bhagavatam erklärt wird, wird die spirituelle Welt dadurch charakterisiert, dass sie von der Herrschaftsmacht der Halbgötter und vom Einfluss der materiellen Natur niemals berührt wird. Srila Shukadev Goswami hat deshalb Maharaj Parikshit zu Beginn des zweiten Kantos darauf hingewiesen, dass jede bedingte Seele über die transzendentalen Spiele des Herrn hören und chanten sollte. Srila Shukadev Goswami sagte des Weiteren zu König Parikshit, dass in früheren Zeiten viele Könige und Kaiser in den Dschungel gezogen seien und sich dort schweren Entsagungen und Bußen unterzogen hätten, um nach Hause zu Gott zurückzukehren. In Indien kommt es auch heute noch vor, dass fortgeschrittene Transzendentalisten ihr Familienleben aufgeben und nach Vrindavan ziehen, um dort allein zu leben und sich vollkommen dem Hören und Chanten über die heiligen Spiele des Herrn zu weihen. Dieser Vorgang wird im Srimad Bhagavatam empfohlen, und die 6 Goswamis von Vrindavan sind dieser Anweisung gefolgt. Aber leider haben gegenwärtig viele Karmis und Pseudogottgeweihte den heiligen Ort Vrindavan überschwemmt, nur um den von Shukadev Goswami empfohlenen Vorgang nachzuahmen. Es gab eine Zeit, wo viele Könige und Kaiser in den Wald gingen, um sich diesem Vorgang zu widmen, doch Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj rät davon ab, das zurückgezogene Leben in Vrindavan verfrüht zu beginnen. Wer sich verfrüht nach Vrindavan begibt, um dort gemäß den Anweisungen Srila Shukadev Goswamis zu leben, wird Maya wieder zum Opfer fallen, obwohl er sich in Vrindavan befindet. Um sich gegen die Leute zu wenden, die sich auf solch unautorisierte Weise in Vrindavan niederlassen, hat Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ein Lied verfasst, in dem er sagt, »Mein lieber Geist, warum bist du so stolz darauf, ein Vaishnava zu sein? Dass du in der Zurückgezogenheit Verehrung darbringst und den heiligen Namen des Herrn chantest, beruht auf dem Wunsch nach billiger Bewunderung. Und deshalb ist dein Chanten des heiligen Namens nichts anderes als Heuchelei. Dieses Trachten nach nichtigem Ansehen ist mit dem Kot von Schweinen vergleichbar, denn solcher Ruhm ist eine weitere Form von Mayas Einfluss. Es mag Menschen geben, die um billiger Bewunderung willen nach Vrindavan gehen, dort aber statt ins Krishna-Bewusstsein vertieft zu sein, immer nur an Geld und Frauen denken, die bloß vergängliche Quellen der Freude sind. Sie täten jedoch besser daran, ihr Geld und ihre Frauen im Dienst des Herrn zu beschäftigen, denn Sinnengenuss ist nicht für die bedingten Seelen bestimmt. Der Meister der Sinne ist Rishikesh, Shri Krishna. Deshalb sollten die Sinne stets in seinem Dienst beschäftigt sein. Was materiellen Ruhm betrifft, so hat es viele Dämonen gegeben, wie zum Beispiel Ravana, die sich den Gesetzen der materiellen Natur widersetzen wollten, doch sie alle scheiterten. Man sollte sich deshalb vor der dämonischen Tendenz hüten, sich einfach nur um des Ruhmes willen als Vaishnava auszugeben, ohne dem Herrn Dienst darzubringen. Wenn man sich aber dem hingebungsvollen Dienst des Herrn weiht, folgt einem der Vaishnava-Ruhm automatisch. Man braucht also nicht auf die Gottgeweihten neidisch zu sein, die den Ruhm des Herrn verbreiten. Wir selbst haben es erlebt, dass uns einige sogenannte Babajis in Vrindavan sagten, es sei nicht nötig zu predigen und man tue besser daran, in Vrindavan an einem abgeschiedenen Ort zu leben und den heiligen Namen zu chanten. Diese Babajis wissen nicht, dass einem der gute Ruf eines Predigers ganz von selbst folgen wird, wenn man sich einfach dem Predigen widmet und den Ruhm der höchsten Persönlichkeit Gottes verbreitet. Niemand sollte also ein rechtschaffenes Leben als Haushälter voreilig aufgeben, um dann in Vrindavan ein heuchlerisches Leben voller Ausschweifungen zu führen. Srila Shukadev Goswamis Empfehlung, das Zuhause zu verlassen und in den Wald zu gehen, um nach Krishna zu suchen, gilt nicht für unreife Menschen. Maharaj Parikshit war reif. Vom Anfang seines Lebens an und auch als Haushälter verehrte er die Murti Sri Krishnas. Weil er bereits in seiner Kindheit Sri Krishnas transzendentale Bildgestalt verehrt hatte, blieb er auch als Haushälter frei von jeglicher Anhaftung. Als er dann von seinem bevorstehenden Tod erfuhr, gab er sogleich alle Verbindungen zum Haushälterleben auf und begab sich an das Ufer des Ganges, um in der Gemeinschaft von Gottgeweihten das Srimad Bhagavatam zu hören. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 89. Kapitel des Krishna-Buches. Abschließende Darstellung der Spiele Sri Krishnas.